Heute kommt die dritte Folge unserer Sendereihe Ostorientierung auf Radio Korax mit wissenschaftsbasierten Informationen zu Osteuropa und östlichen Perspektiven. Mein Name ist Hilmar Preuß und aus Anlass, dass am 22. Juni sich zum 80. Mal der Beginn des Überfalls der Wehrmacht auf die damalige Sowjetunion jährt, habe ich heute ein Gespräch mit dem Historiker Hartmut Rüdiger Peter von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Für die Hörerinnen und Hörer möchte ich ihn ganz kurz vorstellen. Er wurde 1958 in Jena geboren, in Krasnodar, damals Sowjetunion und heute Russländische Föderation, studierte er Geschichtswissenschaft und Gesellschaftskunde. Seit 1982 arbeitete er als Wissenschaftler in Forschung und Lehre am Institut für Geschichte. Seine Arbeitsgebiete sind insbesondere deutsch-russische Hochschulbeziehungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, preußische auswärtige Kulturpolitik, russisches Exil in Deutschland mit Schwerpunkt Menschewismus und Wissenschaft im Exil. Und da in den sozialen Medien und der Presse, in den sozialen Medien unter anderem unter dem Hashtag Ich bin Hanna, aktuell die Frage von Berufsperspektiven in der Wissenschaft und Folgen des Befristungswesens diskutiert werden, der Hinweis, dass Dr. Peter zur bedrohten Spezies des unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiters an einer Universität gehört. Ich freue mich, dass wir heute kurzfristig die Möglichkeit zum Gespräch haben.
Ja, Herr Preuß, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, die Sie mir hier schaffen. Sie wissen, dass ich am Anfang etwas gefremdelt habe, vor allen Dingen mit der Zuweisung der Rolle eines Spezialisten, der ich nicht so ganz einverstanden bin. Also osteuropäische Geschichte ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin Zeithistoriker, ich habe Schwerpunkte in verschiedenen Feldern, die Sie genannt haben. Und ja, war auch nie an einem Lehrstuhl oder einem Institut oder einer anderen Struktur für osteuropäische Geschichte. Das ist mir sogar nach dem Studium regelrecht verwehrt worden. Meine Beschäftigung mit Russland ist also wissenschaftlich durchaus nicht unbedingt systematisch, sondern sie zieht sich entlang von einigen hier genannten Themen. Meine Beschäftigung mit Russland ist aber auf der anderen Seite sehr geprägt von meinen Erfahrungen in Russland, angefangen vom Studium, mit einer gewissen Verbundenheit auch mit der Kultur und auch mit den Menschen, die nie aufgehört hat nach dem Studium, mit einem Interesse also an dem Land und den Veränderungen dort. Ich war nach dem Studium dann Ende der 1980er Jahre nochmal in der Ära von Glasnost und Perestroika dort, dann lange nicht. Seit 2000 bin ich aber regelmäßig in Russland und habe mittlerweile wieder neue und gute Kontakte zu Kollegen, aber auch nicht nur zu Kollegen. Und das sind so die Quellen, aus denen heraus sich mein Wissen speist, in Verbindung mit denen auch mein Engagement hier eigentlich beständig besteht. Also aus dieser Perspektive werde ich vielleicht nicht wissenschaftliche Expertise geben, sondern ich werde meine Position zu Fragen, die Sie mir stellen wollen, die wir besprechen wollen, dann ausdrücken.
Vielen Dank, dass Sie sich überhaupt so spontan bereit erklärt haben und auch unter Hinweis darauf, wo Sie herkommen und was sonst eigentlich Ihr Blickpunkt in der Wissenschaft ist, trotzdem mit mir hier dieses Gespräch führen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer ist es, glaube ich, ganz angenehm, auch einfach mal diese persönliche Perspektive und die Perspektive der jahrzehntelangen Kontakte zu hören. Und ich glaube, Sie haben eben ziemlich deutlich gemacht, dass Sie über viele Jahrzehnte unterschiedliche Berührungspunkte mit Russland haben, auch wenn Sie jetzt fachlich nicht in einem Lehrstuhlbereich für osteuropäische Geschichte arbeiten. Vielleicht nochmal eine Vertiefung. Ich hatte nämlich im Mai eine Radiosendung mit Frau Dr. Schubert-Lehnhardt, wo es um Absolventinnen an sowjetischen Hochschulen ging. Da würde ich Sie gerne noch mal kurz fragen. Sie haben das gesamte Studium in Krasnodar absolviert. Können Sie vielleicht da noch mal kurz Rückmeldung geben? Ich weiß nicht, waren Sie Gesprächspartner bei dieser Studie eventuell? Nein, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zu Ihrer Erfahrung, wie dieses Geschichtsstudium oder auch die gesellschaftlichen Aspekte da gewesen sind, wenn Sie sich da noch zurückerinnern.
Gerne. Wirklich gern, weil ich beschäftige mich jetzt sozusagen gedanklich häufig mit dieser Zeit und ich betrachte das als für mich persönlich als einen Glücksfall, dass ich die Möglichkeit hatte, ins Ausland zum Studium zu gehen. Ich wollte eigentlich nach Polen. Ich hatte keinen Einfluss darauf, dass ich dann in die Sowjetunion kam und auch nicht in die kaukasische Provinz sozusagen nach Krasnodar. Das war auch alles nicht so wichtig. Als 19-Jähriger für den Zeitraum von 5 Jahren aus der DDR herauszukommen, auch noch abgesichert durch ein für diese Zeit verhältnismäßig gutes Stipendium, das war einfach erstmal eine tolle Sache. Das war eine Chance, die ich gemeinsam mit Altersgenossen hatte, aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. In Krasnodar waren neben Historikern auch Philologen. Und dann gab es eine Landwirtschaftshochschule, wo der ein oder andere Student aus der DDR noch studiert hat. Die hat sich mit subtropischer Landwirtschaft beschäftigt und war eine der führenden Hochschulen in der damaligen Sowjetunion. Und es gab ein polytechnisches Institut, wo Studenten studiert haben. Die haben wir Zuckerrüben genannt, weil es da eben um die Zuckerrübenverarbeitung ging. Und es gab ein medizinisches Institut, wo auch in Spitzenzeiten um die 30 Studenten aus der DDR studiert haben. Wir waren also weit über 100. Und Krasnodar war eine Schwerpunktuniversität für Studierende aus asiatischen Ländern, aus dem Nahen Osten, auch aus den angrenzenden Ländern im Süden des Kaukasus oder südlich vom Kaspischen Meer, also Iran oder Afghanistan. Es war sehr international. Wir hatten auch Portugiesen und aus der Tschechoslowakei und aus Ungarn kamen Studierende für einige Monate, sodass das ein sehr internationales Studium gewesen ist. Wir waren weit ab von den Dirigenten, die da saßen in Moskau. Wir haben uns weitgehend selbst organisiert. Als Landsmannschaft, dieser Begriff ist im Russischen ganz anders konnotiert als im Deutschen. Wir haben etwas damit gefremdelt, weil in unserer deutschen Erfahrung natürlich Landsmannschaften etwas ganz anderes waren. Wir haben da viel gelernt, als junge Leute auch eben selbstständig zu denken und zu agieren. Wir hatten da auch Freiräume. Und das möchte ich nicht missen. Also in dieser Zeit bin ich mit 19 dorthin, ich bin dort erwachsen geworden und ich habe von außen auf das, was in der DDR passiert, geschaut. Ich glaube, mir hat das gut getan und das ist einer der Aspekte, warum mir dieses Land auch irgendwie natürlich emotional wichtig ist. Ich habe meine erste Frau dort kennengelernt, mit der ich 4 Kinder habe, die jetzt inzwischen wieder verheiratet in Moskau lebt. Also das sind ganz verschiedene Dinge, die da passieren. Ich bin in Krasnodar nie wieder gewesen. Ich habe einen Freundeskreis von ehemaligen Absolventen. Ich weiß, dass es solche landsmannschaftlichen Bezüge von ehemaligen Studierenden in der Sowjetunion in Deutschland gibt. Voronesch hat da eine sehr aktive Zusammenarbeit von den Absolventen. Das gibt es für Krasnodar leider nicht, aber vielleicht kann ich auch noch sagen, was da für Geschichten daraus entstehen. Also Historiker kenne ich nicht viele, die so jetzt noch im Fach sozusagen arbeiten. Die Karrieren sind vor allen Dingen nach 1989, 90 ganz bunt gewesen. Aber so viel ich weiß, überwiegend erfolgreich. Also ein Absolvent ist jetzt beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft als Russland-Spezialist in diesem Fall. Ein anderer ist bei der ja noch bestehenden Max-Engels-Gesamtausgabe. Meine engeren Freunde sind beide an der Universität Leipzig gewesen und danach in die Wirtschaft gegangen. Einer ist jetzt im Moment Einkaufsdirektor, der andere arbeitet beim großen Mittelständler.
Ja, also ich finde das ganz interessant. Einerseits, weil mich diese Frage des Auslandsstudiums der früheren Zeit bewegt und besonders interessant finde ich, das ist, glaube ich, ein Punkt, den sollten Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus politischen und aus Entscheidungsetagen rein zufällig mal in unseren Beitrag hier reinhören, sehen, dass diese Expertise des Studiums, wenn man sich mit damals Sowjetunion, heute Russland und anderen Staaten im östlichen Europaraum beschäftigt, dass diese Expertise nicht nur in einer engen Wissenschaft, sondern natürlich in vielen Bereichen der Gesellschaft sehr vonnöten ist. Und so wie Sie das dargestellt haben, haben ja einige Kommilitonen die unterschiedlichsten Wege genommen. Ich glaube, auch das ist immer ganz wichtig, weil bei unseren Fächern und wenn es um Universität geht, glaube ich, so in der Öffentlichkeit oftmals gar nicht so deutlich wird, dass man diese Expertise in vielen Bereichen eigentlich auch dringend benötigt. Sie hatten am Eingang schon darauf hingewiesen, dass Sie ja aus dem Bereich Zeitgeschichte kommen und da wir hier ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund zumindest vermitteln wollen, können Sie den Hörerinnen und Hörern mal kurz erläutern, was man unter dem Begriff Zeitgeschichte jetzt eigentlich genau versteht. Also meines Wissens nach, was ich so kenne, ist es ja doch ein bisschen etwas Dynamisches. Und da wäre jetzt ganz konkret zum Anlass der heutigen Sendung Zweiter Weltkrieg, Vernichtungskrieg, gehört denn die Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur und der Vernichtungsfeldzug der Wehrmacht, gehört das noch zur Zeitgeschichte?
Epochen sind ein Ordnungsprinzip, welches sich systematisch mit der Geschichte beschäftigende Menschen, also auch Historiker, benutzen, um diesen Prozess über die Systematik zu erforschen. Ein System zur Systematisierung des historischen Prozesses, was sozusagen aus der Draufsicht, aus der Gegenwartsperspektive formuliert wird. Und zwar nach bestimmten Kriterien, Prozessen, die bestimmte Zeitabschnitte in der Geschichte prägen und als Prägende ihnen damit auch einen bestimmten Charakter geben können. Je länger historische Zeitabschnitte zurückliegen und je intensiver die Forschung dazu und die Auseinandersetzung darüber gewesen ist, umso klarer also man sich dann auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft darüber ist, was epochenprägende Charakteristika, Eigenarten und so weiter und so fort sind, umso statischer wird letztlich auch das Epochenverständnis. Also je näher man in die neuere und neueste Geschichte gelangt, desto schwieriger ist das und desto dynamischer ist eigentlich auch der Begriff der Epoche. Was Zeitgeschichte betrifft, ist eigentlich die Definition von, ich glaube, Hans Rothfels, diejenige, die mir am besten gefällt, nämlich es ist die Epoche der Mitlebenden. Vielleicht erweitert darum, dass die Mitlebenden oder dass das Leben der Mitlebenden mitunter geprägt wird von Prozessen und Faktoren, die einige Jahre oder Jahrzehnte vielleicht vorher schon wirksam gewesen sind und die in dieses Mitleben hinein sehr stark wirken. Das heißt, ein Lebensalter eines Menschen, 80 Jahre, wäre jetzt vielleicht schon wieder ein, also das zu beziffern, das fände ich jetzt schwierig. Aber man könnte schon so eine Epoche in Generationen denken. Ja? In dem Sinne haben wir jetzt zum Beispiel eine Debatte, wann setzt die Zeitgeschichte ein? Also schon vor 1945 oder nach 1945. Da sind wir schon beim Problem, was sind die epochenprägenden und dann auch für ihre Bezeichnung wesentlichen Faktoren, Gemeinsamkeiten, Prozesse, die da ablaufen. Und das war aus so einer Sicht, wie ich sie jetzt eben geschildert habe, eben die Existenz zweier gesellschaftlicher Systeme und ihre Auseinandersetzung. Heute schaut man da schon anders drauf und sieht andere Prozesse aus der heutigen Perspektive, die womöglich ähnlich prägend sind und die Bezeichnung der Epoche vielleicht beeinflussen können oder auch schon beeinflusst haben, wie etwa die Entkolonialisierung. Wenn aus heutiger Perspektive rücken zum Beispiel auch ganz andere prägende Prozesse in den Mittelpunkt, aus denen heraus man eine Epoche sehen und definieren kann. Das wäre der wissenschaftlich-technische Fortschritt hin zur Digitalisierung, wenn man so will, ganzer gesellschaftlicher Prozesse und Abläufe. Und dann kommt man wieder möglicherweise auch zu anderen Epochegrenzen. Ja, also es ist etwas Dynamisches. Also für mich gehört sowohl aus der Logik der Epoche der Mitlebenden noch der Zweite Weltkrieg natürlich zur Zeitgeschichte. Außerdem prägte er ganz maßgeblich in seinen Folgen ja die Geschichte nicht nur Deutschlands oder der Sowjetunion bzw. Russlands oder Europas, sondern letztlich auch die Geschichte dieser Welt.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung mal für alle die Hörerinnen und Hörer, die jetzt im Fach der Geschichte nicht so zu Hause sind. Und ich finde, das schlägt noch mal eine andere Brücke zum Anlass der heutigen Sendung, die Frage der Erinnerung und des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg und die verschiedenen Punkte dieses ja gravierenden Einschnitts, diese Zäsur für die europäische Geschichte und auch in anderen Regionen der Welt. Und weil Sie diesen Punkt der Mitlebenden eingeführt haben, das ist auch so ein Punkt, über den ich in diesem Zusammenhang nachdenke, dass wir dort ja in einem gewissen Wandel jetzt begriffen sind, weil die Generation, je nach Alter wieder, ja, aber meiner Großeltern beispielsweise, die jetzt nicht mehr lebt, hatte den Krieg erlebt. Und die folgende Generation bei uns in der Familie ist dann schon in der Nachkriegszeit aufgewachsen, so dass es dort jetzt in familiärer Erinnerung beispielsweise keine lebenden Zeitzeugen mehr gibt, mit denen man redet. Und ich weiß, in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen spielt das eine Rolle. Ja, kann man noch Zeitzeugengespräche führen? Hat man Videoaufzeichnungen, möglicherweise Tagebücher gedruckt? Und das heißt, also ich glaube auch, sowohl sicherlich in der Forschung als auch in der Erinnerungspraxis erleben wir da jetzt gerade einen Wandel in Ost und West. Ich meine, noch gibt es auch in Russland und den anderen Nachfolgerepubliken der Sowjetunion die ja immer weiter abnehmende Generation der Veteranen, ja, wie sie im Russischen, ja, die Veterane, die dann an den bekannten Feierlichkeiten teilnehmen und mit Orden behangen und geschmückt dort durch die Straßen sowohl der Hauptstädte als auch der kleinen Provinzorte marschieren.
Wie wir drauf schauen und was wir uns für ein Bild konstruieren, das ist ja auch etwas Dynamisches. Also immer irgendwo im Hier und Jetzt. Und wenn man das mit bedenkt, dann wundert man sich vielleicht nicht, wenn man feststellt, dass dieses Problem der Zeitzeugen und des Verschwindens der Zeitzeugen auf der einen Seite tatsächlich als Problem auch wahrgenommen und diskutiert wird, aber in Deutschland fast nur im Kontext mit dem Holocaust und mit dem Verschwinden sozusagen der Überlebenden des Holocaust, beziehungsweise man kann es schon ausweiten, eben der, und jetzt zitiere ich nicht den DDR-Begriff, der die Opfer des Faschismus geworden sind. Ja. Das ist die Perspektive, die hier, aber die ist sehr einseitig, weil es verschwindet ja also sozusagen eine ganze Generation, die sich auch an viel mehr und ganz andere Dinge aus dem Weltkrieg oder aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit erinnert. Ja, also da müssen wir schon auch sozusagen kritisch reflektieren und vielleicht auch mal kritisch darüber reden, dass was das sagt, wenn in den Debatten über das Verschwinden von Zeitzeugen nur die eine Perspektive so dominiert und andere Perspektiven nicht adäquat stattfinden. Ich würde sagen, haben wir an die anderen nicht auch Fragen zu stellen? Möglicherweise auch noch an Täter, aber auch zum Beispiel an andere Opfer, ja, oder an andere Beteiligte, auch an die eigenen oder an die Generation der Frauen und Mütter, die nicht in den Krieg gezogen sind, aber hier in der Gesellschaft gelebt haben. Und ich finde das einfach ein bisschen einseitig und durchaus auch schade. Und etwas anderes möchte ich noch sagen, also diese Bindung an die Zeitzeugen als Quelle, als Berichtenden, als jemand, der in aktuellen Debatten dabei sein kann und sich noch äußern kann, die ist ja erklärbar und das ist ja auch eben ein Vorzug der Zeitgeschichte, dass sie diese Art von Quellen, nämlich den Zeitzeugen, hat. Aber man bedenkt, also mit den Zeitzeugen oder mit den unmittelbaren Zeitzeugen verschwinden ja die Berichtenden nicht, sondern die Berichte werden nur anders. Also zum Beispiel gibt es, was den Weltkrieg betrifft, ja die Generation dann unserer Eltern, also meiner Eltern, die im Krieg beziehungsweise dann unmittelbar in der Nachkriegszeit geboren sind, die aber geprägt sind vom Krieg, und von der Generation ihrer Eltern, die diese Zeit natürlich ganz anders gelebt haben. Und da müsste man sich auch mal mit Soziologen, vor allem auch mit Sozialpsychologen unterhalten. Die Traumata der Kriegsgeneration, die sind ja weitergegeben worden als spezifische Traumata in den Nachkriegsgenerationen. Ja. Also die Zeitzeugen, die unmittelbar beteiligten Personen, die werden immer weniger. Aber damit verschwindet sozusagen auch berichtenswert natürlich nicht. Da wird nichts ausgelöscht. Ja.
Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile hier gesprochen und für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht erst später mal in die Sendung eingeschaltet haben, möchte ich noch mal kurz sagen, ich bin im Gespräch mit Dr. Hartmut Peter vom Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mein Name ist Hilmar Preuß und wir sprechen im Rahmen der Sendung Ostorientierung aus Anlass des 80. Jahrestags. Am 22. Juni 1941 erfolgte der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion und wir sprechen über Erinnerung, Geschichtspolitik und Kontakte zwischen Ost und West. Ich möchte in dem Zusammenhang mal eine Frage stellen, die jetzt so in Richtung der offiziellen Wahrnehmung und der Erinnerungspolitik ein bisschen geht. Und zwar, ich finde, wenn man sich die Medien, die Öffentlichkeit anschaut, dann fällt insbesondere so am 8. Mai, bei uns Tag der Befreiung, in der alten Bundesrepublik ja auch hoch umstritten und erst 1985, wenn ich mich recht entsinne, vom damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker so eingeführt in die Debatte, dass man das anerkannt hat. In der DDR gab es natürlich eine ganz andere Geschichtserzählung und offizielle Politik. Das ist klar, auch mit der engen Anbindung an die Sowjetunion. Der 9. Mai in Russland und den anderen Republiken wird als Tag des Sieges begangen. Und wenn man dann schaut, so einen Tag wie der 22. Juni 1941, dann sieht man einen großen Unterschied bei uns und im Osten, im Sinne jetzt von Osteuropa und anderen Staaten im Umfeld der ehemaligen Sowjetunion. Da würde ich Sie mal fragen, also ich habe so den Eindruck, dass sowohl Fachkollegen im Bereich der Slawistik und Osteuropa-Forschung als auch Historikerinnen und Historiker aus Ost und West das so beobachten, diesen Unterschied der gegensätzlichen Geschichtspolitik und Erinnerungspolitik bezüglich des Zweiten Weltkriegs. Haben Sie da auch Beobachtungen? Können Sie da aus Ihrer Sicht vielleicht eine kleine Erläuterung geben?
Ja, ich würde es jetzt wirklich bei Überlegungen und Beobachtungen vielleicht belassen. Zunächst mal, Geschichte ist ja allgegenwärtig in unserer Gegenwart, vor allen Dingen in unserer medialen Gegenwart. Und sozusagen der Geschichte bedienen sich ja sehr viele Akteure, ja, aus ganz unterschiedlichen Erwägungen, mit ganz unterschiedlichen Zielen. Und zu den Akteuren gehört eben sicher auch der Kommerz in vielerlei Hinsicht. Historische Symbole sind Werbeträger, historische Filme sind kommerzielle Erfolge und historische Romane, Dokumentationen, die uns überziehen im Fernsehen, in öffentlich-rechtlich, im Privaten. Also es gibt die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie wir in der Gegenwart, im Alltag mit Geschichte konfrontiert werden. Und der Geschichte bedienen sich natürlich auch politische, gesellschaftliche Akteure, auch verbunden mit Zielen. Da geht es also um die Argumentation eigener politischer Positionen. Da geht es um die Gewinnung letztlich auch von wählendem Personal. Da geht es um die Beschreibung von Identitäten oder um die Konstruktion von Identitäten. Also wer sind wir oder was behaupten wir zu sein? Und da würde ich vielleicht nur einflechten, wenn wir über das Wir reden, brauchen wir immer den anderen oder die anderen. Und um uns sozusagen zu schärfen, abzugrenzen, unsere Spezifik, unsere Besonderheit zu betonen. Also deswegen diese Begriffe Erinnerungspolitik und Geschichtspolitik, die beschreiben natürlich genau einen bestimmten Umgang mit Geschichte. Und dieser Umgang, der ist ausgehend von Interessen. Und diese Interessen mögen unterschiedlich sein. Und in einer offenen Gesellschaft, wie wir es ja doch sind, da haben wir immer noch das Korrektiv, dass diese unterschiedlichen Verständnisse von Geschichte oder diese unterschiedlichen Argumente mit Hilfe des Werkzeuges Geschichte in Öffentlichkeit diskutiert werden und auch überprüft werden können. Also es gibt einen Markt und auf dem gibt es Wettbewerb. Dass auf diesem Markt die Akteure natürlich immer auch unterschiedliche Macht haben, dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein. Die einen haben eben mediale Macht und können ihre Position anders vertreten als andere. Und das ist manchmal ein Glücksfall, wenn ich auf Bestrebungen sozusagen blicke, nun das Verhältnis zum Nationalsozialismus, zum Dritten Reich, auch zu diesem Krieg neu zu definieren und sozusagen in unserer Tradition, in unser Gewordensein befriedet einzubetten. Da bin ich ganz froh, dass da andere Mächte Macht haben, um dagegen anzugehen. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, wo ich jetzt sage, es ist schade, dass bestimmte Stimmen, bestimmte Perspektiven, bestimmte Meinungen wenig oder weniger gehört werden und auch in der Diskussion eine Rolle spielen. Das hat, glaube ich, auch zum Beispiel sehr viel zu tun mit dem heutigen deutsch-russischen Verhältnis, also die Perspektiven in Russland, und das sind, ist ja durchaus auch nichts Homogenes. Es gibt nicht ein Selbstverständnis, ein historisches Selbstverständnis Russlands oder einen Blick auf Russland und seine Geschichte, sondern es gibt viele, es gibt verschiedene. Die sind nicht präsent in solchen Debatten. Wie gesagt, Geschichte ist ein Mittel von Politik, um politische Ziele umzusetzen, der Umgang mit Geschichte. Das müssen wir immer erstmal reflektieren. Also mit der Politik unseres Staates, unserer Bundesrepublik, mit ihrem Selbstverständnis auch, mit ihrem Selbstverständnis von ihrer eigenen Geschichte und ihrer Stellung in der internationalen Gemeinschaft, hat natürlich zu tun, was wir historisch wie bewerten in den Debatten, was welchen Raum bekommt in den Debatten und was weniger Raum bekommt. Und wenn man auf den 8. Mai eingeht zum Beispiel, dann sozusagen auch der Vorstoß Weizsäckers aus ganz verschiedenen Gründen zu sehen, hat da auch seine Logik. Und das ist eben ein Verständnis von einem Tag der Befreiung, der Deutschland fest verankert sieht in einer westeuropäischen Werte- und Staatengemeinschaft. Und aus dieser Perspektive war es möglich, diesen Tag dann so auch zu fassen, finde ich. Es war richtig, es war auch an der Zeit und es hat auch Debatten möglich gemacht und eröffnet. Es hat auch eine Öffnung letztlich auf die östliche Siegermacht im Zweiten Weltkrieg, eine Öffnung in diese Richtung durchaus angeregt und möglich gemacht. In ähnlicher Weise gehen natürlich andere Staaten oder andere politische Akteure in anderen Staaten mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, das was mit dem, was uns hier zusammengeführt hat.
Ich möchte noch mal an einen Punkt zurückspringen, weil im Hintergrund jetzt ja die Frage war, wie wird auch gerade so offiziell damit umgegangen, und allen sind ja die großen Siegesparaden aus der Sowjetunion bekannt und jetzt dann auch in Russland in den Jahrzehnten weiter. Und als eine bestimmte Form der öffentlichen Initiierung in den letzten Jahren bemerke ich zunehmend, dass es auch über die Digitalisierung in den neuen Medien dann spezielle Formate gibt, die sowohl offiziell als auch sehr persönlich dort, ja, sozusagen, wo dort Erinnerung in irgendeiner Form stattfindet, und bis hin in die Bereiche, was Sie sagten, ja, mit Marketing und anderen. Haben Sie da Erinnerungen dran? Hat es dort auch in Krasnodar vor Ort eine Rolle gespielt? Wurde auch an bestimmte Ereignisse, ich meine auch gerade insbesondere, wir blicken ja sehr oft aus unserer Perspektive nach Belarus oder Richtung Leningrad, Petersburg, Moskau, aber auch der Kaukasus war ja eine heftig umkämpfte Region. Können Sie sich da erinnern? Hat das irgendwie während Ihres Studiums eine Rolle gespielt?
vielleicht zwei Paradoxien scheinbar in diesem Zusammenhang. Mein Großvater ist 1937 zur Wehrmacht eingezogen worden. Er war damals junger Familienvater und Tischler und er war freigestellt worden von dem Inhaber des Betriebes, sozusagen quasi delegiert worden, um eine bestimmte Nationaltat zu verbringen. Er hat den Krieg bis zum Ende mitgemacht. Er ist als Gradmelder in den Krieg gezogen, als Gefreiter und als solches auch zurückgekommen als Gefreiter. Gradmelder war vielleicht einer der glücklichen Zufälle, dass er den Krieg überlebt hat, aber er hat nie über den Krieg gesprochen. Und als ich ihm dann mal gesagt habe, ich werde dann wahrscheinlich in Russland studieren und Krasnodar gesagt habe, da hat er zum ersten und einzigen Mal mit mir darüber gesprochen und hat eine Begegnung geschildert. Kuban-Gebiet, Steppe. Und er ist mit seinem Grad unterwegs, mit einer Meldung, die er irgendwo hinbringen soll. Und es kommt ihm ein Grad entgegen, das offensichtlich mit dem gleichen Auftrag unterwegs ist. Und man begegnete sich. Und der andere war ein Angehöriger der Sowjetarmee. Und man hat kurz gehalten, hat sich angeschaut, hat sich dann gegrüßt und jeder ist weitergefahren. mit dieser Geschichte bin ich da irgendwo hingefahren. Die habe ich auch erst später wieder aktiv erinnert. Nein, Krasnodar, der Rotarmist, der auf dem Reichstag die sowjetische Flagge aufgesetzt haben soll, ist, so wurde uns zumindest vermittelt, jemand vom Kuban, nicht aus Krasnodar, aber vom Kuban. Und ich kann mich auch dunkel entsinnen, dass wir da mal so eine Gesprächsrunde mit ihm hatten. Ich kann mich allerdings inhaltlich nicht daran erinnern. Und ich habe gehört, in anderen Regionen der Sowjetunion wurden deutsche Studenten mit ähnlichen Menschen konfrontiert, sodass hier eigentlich möglicherweise auf eine besonders geschickte Art und Weise auch eine Art von Propaganda gemacht werden sollte. Ja, ansonsten, wir haben natürlich jeweils an den Feiertagen erlebt, wie erinnert wurde, auf welche Art und Weise erinnert wurde. Und die Veteranen spielten, ob das nun am 7. November gewesen ist oder am 1. Mai, bei allen großen Feiertagen immer eine entscheidende Rolle. Sie waren immer in der ersten Reihe, sie wurden immer älter, sie hatten ganz viele Orden, sie wurden hoch geehrt. Nicht unbedingt materiell in der Sowjetunion, aber doch moralisch hoch geehrt. Viele wichtige Feiertage, auch der 1. Mai oder so, waren eben militärisch geprägt, von Paraden geprägt. Das ist erstmal ein Zeichen von einer bestimmten Art von Militarisierung der Gesellschaft. Das hat mich auch damals schon befremdet. Das habe ich mitunter nicht zusammenbekommen. Raketen und Panzer und 1. Mai, das passt ja wohl irgendwo nicht zusammen. Die sind nicht in Krasnodar aufgefahren, aber die Soldaten sind trotzdem auch dort mit marschiert im Marschblock zum 1. Mai. So was wie Kampfgruppen hatte man da nicht. Also das war befremdlich. Das hat irgendwo gezeigt, wie wichtig auch für den sowjetischen Staat politisch dieses Instrument der Erinnerung an den Sieg im Krieg gewesen ist. Also es war auch schon in der Sowjetunion sozusagen so eine Art zentraler Anker des eigenen Selbstverständnisses. Also wir haben diesen Krieg zwar unter großen Opfern, wir haben ihn gewonnen. Und man hat dann auch sehr stark reduziert, finde ich, die Erinnerung auf den Krieg. Und man hat meiner Wahrnehmung moralisch ja, aber ansonsten doch relativ, ist es relativ sträflich umgegangen mit denen, die den Krieg getragen haben und diesen Sieg getragen haben. Und das ist was mir aufgefallen ist. Das ist etwas, was sich ja bis in die heutige Geschichte hineinzieht. Also der Sieg in diesem Krieg ist sozusagen eines der wichtigsten Erinnerungszeichen im heutigen Russland. Und das ist sozusagen nicht ohne Veränderung, aber insgesamt dann doch bruchlos etwas, was die Sowjetunion fortsetzt. Ja. Im Übrigen ja, sollte man einfach mal sagen, es ist nicht nur Russland, das an diesen Krieg und an den eigenen Sieg oder die Teilhabe am Sieg in diesem Krieg mit Militärparaden erinnert. Ja, also da brauche ich nur an Frankreich zu denken, wo dieses Mittel des Feierns nationaler Größe auch eine bedeutende Rolle spielt. Und also mir gefällt das eine überhaupt nicht, was Russland betrifft, aber ich bin jetzt auch nicht begeistert davon, wie dieses Erinnerungsbild oder dieser Aspekt von Geschichtspolitik in anderen Staaten betrieben wird. Für Deutschland ist das ja durchaus verunmöglicht, für die Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Damit sollte man sich schon auch durchaus auseinandersetzen. Das ist so die Dinge, wo man drüber nachdenken müsste, was das aussagt über die DDR. Denn dort hat man ja sozusagen diesen Aspekt von Erinnerungspolitik brav kopiert gegenüber der Sowjetunion. Man hat keinen eigenen Weg gesucht und hat nicht versucht, die reale Erinnerung in die politische Erinnerung stärker zu integrieren. Das hat möglicherweise auch dazu beigetragen, dass es so ein ambivalentes Verhältnis zum, in Anführungszeichen, oder auch nicht in Anführungszeichen, je nach Perspektive, zum Befreier, dass man so ein ambivalentes Verhältnis hatte, wie es gewesen ist.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorteil so eines Gespräches im Radio, dass dann die Gedanken sich auch manchmal noch weiter bewegen und man im Gespräch dann noch zu anderen weiteren Aspekten kommt, die vielleicht bei der ersten Frage gar nicht so direkt im Zentrum standen. Aber es waren sehr wichtige Bemerkungen und ich würde daran nochmal anknüpfen. Mir ist nämlich auch aufgefallen, einerseits, was Sie gesagt haben, so dieser Aspekt der Militarisierung, wo ich so den Eindruck habe, es wird in der medialen Wahrnehmung bei uns dann sehr stark mit Russland in Zusammenhang gebracht, wobei ich aber, wenn ich mich auch mit anderen Gesellschaften und Staaten befasse, feststellen muss, solche über für mich auch übertriebene Militarisierung einer Gesellschaft gibt es in vielen Staaten zu beobachten, ja. Und dieses Drohpotenzial und dass man auf Paraden große Zahlen von Soldaten aufmarschieren lässt, teilweise Soldatinnen, das findet man in verschiedenen Kulturen. Und bezüglich Russland fällt mir auch ein, dass das auch gar nichts mit einer genuin sowjetisch inspirierten Politik zu tun hat, weil na, die jüngeren Menschen werden sich vielleicht nicht erinnern, aber sie vielleicht schon. Alexander Puschkin als berühmter Dichter aus der russischen Literatur, der hat schon im 19. Jahrhundert zumindest die älteren Generationen in Russland können das teilweise noch auswendig sagen, Schülerinnen und Schüler mit strengen Russischlehrerinnen, Russischlehrern vielleicht auch noch, aber da hat er in seinem berühmten Zeilen über das damalige Petersburg auch die Paraden, diese Schau, die Anfang des 19. Jahrhunderts auch im russischen Zarenreich dazugehörte, die ja nun überhaupt nichts Sowjetisches hatte. Also ich glaube, es gibt auch immer so zwei Seiten. Ja, das mag dann dem persönlichen Geschmack obliegen, ob man jetzt die Masse der Uniformen mag oder nicht. Also es fließen verschiedene Aspekte ein. Aber da wir ja diesen,
Vielleicht nur
ja.
eine Bemerkung dazu. Sowas kann natürlich auch unterschiedlich praktiziert werden. Also man kann Spitzentechnologie und hervorragend harmonierende Karrees von Soldaten aufmarschieren, vorbeimarschieren und verschwinden lassen. Kommt für mich das Signal, hier wird Macht demonstriert, und zwar nach innen und nach außen. Und hier wird, da ist auch Bedrohung unterwegs. Ja, das muss nicht die Bedrohung mit einer akut gewollten Aggression oder bevorstehenden Aggression zusammenhängen. Aber trotzdem, das passiert. Und man kann aber auch sozusagen bei solchen Feiertagen das Militär ans Volk holen. Und kann da Buntheit und Fröhlichkeit und anderes entstehen lassen. Und ohne dass ich jetzt das alte Russland, also das zarische Russland, da hoch feiern möchte, Aber dieses gesellschaftliche Event war natürlich auch so, dass zumindest das Offizierskorps, das ja auch zum großen Teil adlig gewesen ist, dass die natürlich sich selbst und ihre gesellschaftliche Stellung auch gefeiert haben in Gesellschaft. Ja, und dem Volk auch ein Theater geboten haben und eine Belustigung, die sich dann anschloss. Ja, also es sind unterschiedliche Charaktere solcher Arten von Einbindung von Militär und militärischer Macht in die Darstellung seiner selbst als Staat, Nation, als herrschende Dynastie oder als herrschende politische Partei. Also ich verdächtige mehr das Erstere, nämlich die Präsentation von Gewaltpotenzial nach innen, nach außen, das andere, da kann ich jetzt mal noch damit leben.
Also wir hatten jetzt diese Erinnerungspunkte, Sie hatten aber auch schon an diese Zahl der Opfer erinnert, an die Veteranen, die es überlebt haben, teils mit schweren Verwundungen, teils vielleicht doch noch glücklich durchgekommen sind. Man spricht ja von circa 26 Millionen Opfern auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder von Einwohnern der ehemaligen Sowjetunion, ein großer Teil in Russland, natürlich Belarus, die Ukraine und Soldatinnen und Soldaten auch aus den anderen damaligen Republiken, selbst die, wo jetzt keine deutschen Soldaten auf dem Gebiet sich befanden haben, waren ja involviert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine gewisse Verantwortung auch der heutigen Generation, sich damit auseinanderzusetzen, und war auch mein Anliegen, daran zu erinnern, aber andererseits natürlich auch zu verhindern, dass es wieder zu solchen gewalttätigen Konfrontationen überhaupt kommen kann. Und Sie haben den Aspekt hervorgehoben der moralischen Ehre der Veteranen in der Sowjetunion und deren materielle Lage, teils noch heute, wenn man so die russischen Medien verfolgt, gibt es auch durchaus, wenn man das vielleicht im Westen nicht verbieten würde, sehr kritische Kommentare auch in Richtung Präsident und Regierung, was teilweise die Lebensumstände in der Provinz, ja Wohnsituation, soziale Absicherung betrifft. Das ist also auch heute noch teils prekär, obwohl sie dann hochdekorierte Kriegsteilnehmer waren. Aber es ist, glaube ich, verbunden mit dem Aspekt des Militärischen so, dass in der offiziellen Erinnerung, und ich habe es auch in der russischen und sowjetischen Literatur als Literaturwissenschaftler verfolgt, oftmals so ein bisschen eine Glorifizierung des Militärischen und des Sieges gibt und andererseits aber die, ich würde mal sagen, so diese schlimmen, vernichtenden Aspekte, ja, des Leides sowohl der gegnerischen Seite oder der opfernden Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Frontlinie, wie man im Militärischen sagt, betroffen sind, aber auch die Soldatinnen und Soldaten, sowohl die sowjetischen als auch die deutschen als Angreifer und Aggressoren, die ja aber selbst teilweise im Krieg traumatisiert wurden. Ich meine, ja, wenn ein Aggressor in den Krieg freiwillig zieht oder von seinem Staat gezwungen wird, aber man hatte den Eindruck, das war auch für viele Jahrzehnte etwas Tabuisiertes und auch in der sowjetischen Gesellschaft war es schwierig. Und da stelle ich fest, dass in den letzten Jahren Daniel Granin als bekannter Autor mit seinem wichtigen Roman Mein Leutnant hat da zum Beispiel doch als bekannte Stimme sich sehr kritisch geäußert und hat gesagt, Krieg ist immer etwas Verheerendes und zerstört nur und kann eigentlich nichts Positives sein, auch wenn man seine Heimat verteidigen muss und als junger Mann dorthin zieht. Aber es gibt viel zu kritisieren und auch sowjetische Generäle hat er dort als Menschen schlechter, ja, oder zumindest die sozusagen die Soldatenmasse in den Fleischwolf des Krieges treiben. Und der vielgelobte Generalissimus Stalin hat möglicherweise selbst Schuld an vielen Fehlentscheidungen und zusätzlichen Opfern zu tragen. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Können Sie dazu aus Ihrer Erfahrung und Wahrnehmung vielleicht nochmal sagen, wie dieser Umgang mit diesem eigentlich Vernichtungspotenzial, mit diesen Millionen Opfern in der Sowjetunion und natürlich auch dann beim Fortgang des Krieges dann in Deutschland, welche Rolle das eigentlich spielt und vielleicht auch, ob Sie da Signale sehen in Russland, dass das irgendwie doch neben diesem überhöhten Militärischen irgendwo eine Rolle spielt in der Wahrnehmung?
Naja, jedenfalls ist es nicht nur in der Sowjetunion politisch nicht gewollt gewesen, dass auf diese Seite des Krieges geschichtswissenschaftlich intensiver geschaut wird, dass dazu geforscht wird, dass dazu publiziert wird und dann ja letztlich irgendwann auch mal debattiert wird, sondern das setzt sich im heutigen Russland fort. Es ist ja erklärbar aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn das sozusagen sowas wie ein Leuchtturm in der eigenen jüngeren Geschichte ist, nicht bloß sowas, sondern der Leuchtturm, dann soll der auch leuchten und dann sollen da möglichst keine Schatten darauf fallen. Und das ist durchaus geschichtspolitisch so gewollt. Und ich bin jetzt nicht auf den Laufenden, wie das ausgegangen ist, aber in der Debatte um die neue Verfassung Russlands sollten sich auch bestrebt worden, auch eine bestimmte Art und Weise eben eine solche des Blicks auf die eigene Geschichte dann auch zu kanonisieren. Das ist längst geschehen, etwa in der Behandlung von Geschichte im Unterricht in den Schulen. Und ja, es wäre eine Katastrophe, wenn sich ein Staat, das ein bestimmtes Geschichtsbild, auch wenn es auch nicht expresses Verbes beschrieben ist, aber eine bestimmte Art des Umgangs mit Geschichte, in die Verfassung schriebe. Das würde auch bedeuten, dass letztlich in der Konsequenz ein anderer Umgang mit Geschichte, ein anderes Herangehen, das Stellen von anderen Fragen immer letztlich justiziabel ist, dass das unter Strafandrohung steht, dass, dass Menschen, die letztlich wissenschaftlich arbeiten und wissenschaftliche Fragen stellen, unter Bedrohung, unter Strafe gestellt werden. Und das finde ich fatal und katastrophal. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das jetzt gediehen ist, das verfolge ich einfach im Moment nicht, aber ich habe solche Debatten gelesen vielleicht so viel. Was ich beobachte, ist, das setzt sich aber auch als roter Faden richtig fort aus der Sowjetunion, dass Historiker, insbesondere die, und das sind ja die meisten, die in staatlichen Institutionen beschäftigt sind, also an den Universitäten oder gar an Forschungsinstituten, dass die es tunlichst vermeiden, Debatten zu solchen Themen zu führen. Also ich schaue mir schon sporadisch auch die russischen Periodika an oder blättere im Internet oder lese auch mal dann interessante Bewertungen in Osteuropa in der Zeitschrift oder in anderen Zeitschriften, diese Bremer Russland-Informationen und andere, die eigentlich recht gut sind und auch sehr, sehr, sehr überwiegend, finde ich, wissenschaftlich sehr respektabel in ihrem Blick. Und da ist das schon auffällig, das weiß ich auch von den Kollegen, mit denen ich da im Gespräch bin. Und manchmal, und das ist nicht meine Absicht, und ich maße mir da auch nicht an, auf Tagungen oder so den russischen Kollegen sozusagen als der belehrende, aufgeklärte Deutsche oder Westeuropäer da aufzutreten. Aber ich bin da schon in manche Falle getappt, einfach nur, weil ich das ein oder andere Problem halt wissenschaftlich behandeln wollte und entweder ich habe überhaupt gar kein Feedback bekommen, es hat kein Interesse gefunden oder ich habe gemerkt, jetzt stehe ich plötzlich außen und alleine. Also unter anderem ist das bei allem, was zu tun hat mit den militärischen Auseinandersetzungen im Grenzgebiet zwischen Russland und Ukraine, was mit der Krim zu tun hat oder auch was mit Abchasien und mit dem russisch-georgischen Konflikt zu tun hat. Da ist es schwer, mit den russischen Kollegen zu reden. Da wollen die auch nicht mit mir reden. Ich höre sie auch nicht untereinander reden. Und wenn, dann gibt es da auch bei Leuten, die ja, nach dem nicht unbedingt sehr tauglichen Muster, aber dann doch eher links zu verordnen wären, ein Nationalismus. Das ist dann schon, also eher den, also den, so, sowas wie der historische großrussische Nationalismus, also letztlich ein staatsbezogener, nicht nationaler, also ethnisch konnotierter, ein Nationalismus, der mich echt befremdet.
Für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht erst später mal in die Sendung eingeschaltet haben, möchte ich noch mal kurz sagen, ich bin im Gespräch mit Dr. Hartmut Peter vom Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mein Name ist Hilmar Preuß und wir sprechen im Rahmen der Sendung Ostorientierung aus Anlass des 80. Jahrestags. Am 22. Juni 1941 erfolgte der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion und wir sprechen über Erinnerung, Geschichtspolitik und Kontakte zwischen Ost und West. Und gerade weil die große Politik zwischen Deutschland und EU auf der einen Seite und insbesondere Russland auf der anderen Seite natürlich sehr stark dieses Verhältnis beeinflusst und die Konfrontation, die insbesondere nach 2014 sich weiter verschärft hat, noch eine Frage, was in der öffentlichen Debatte in Deutschland schon eine Rolle spielt und auch in Russland natürlich kritisch beobachtet wird. Ich habe so die Beobachtung, dass aufgrund dieser politischen Krise sich die Bundesregierung und hochrangige Amtsträger in Deutschland ein bisschen so schwer tun mit offiziellen Gedenkakten. Baut das nicht dann noch weiter Brücken des Dialogs zwischen Ost und West ab, wenn man, wie Sie es ja selbst erklärt haben, solche Leuchttürme dann aus der russischen Wahrnehmung, aus der deutschen Perspektive umgeht oder in dem Fall aus der russischen Perspektive ja quasi geringschätzt?
Ich würde mir wünschen, dass man da mal symbolpolitisch mal einen größeren Wurf macht. Und möglicherweise könnte das auch zu einer Veränderung zumindest der deutsch-russischen Großwetterlage beitragen. Also ich habe immer so im Hintergrund, was für eine Wirkung der Kniefall von Warschau hatte, diesen Akt von Willy Brandt, wahrscheinlich eine Mischung zwischen erstmal auch emotionalem und auch dem ethischen Bedürfnis, so etwas zu tun, aber eben auf der anderen Seite durchaus auch gut platziert mit einem großen Potenzial. Man hat vergessen, dass Putin mal so eine Geste gegenüber Polen vollzogen hat, 2010, als er in Katyn einen Kniefall vollzogen hat vor den Opfern des Massakers dort an polnischen Offizieren, also an einem Großteil von polnischer Intelligenz. Das Letztere zeigt einfach nur, es muss einen Sender und einen Empfänger geben, dass man damit dann umgehen kann. Ich bin schon der Meinung, Deutschland eher in der Pflicht oder ist in der Pflicht, ein Sender zu sein. Und wenn man sich mit dem anderen auseinandersetzen will und wenn man sich zum Beispiel auch loslösen will von den Bildern, die vermittelt werden über Medien, und da ist ja Russland im Moment fast ein Schurkenstaat im Trend, dann muss man mehr wissen, dann muss man sich beschäftigen und dann muss man auch die Chance dazu haben. Ja, ich finde, aus meiner Sicht, man soll sich vor allen Dingen um die jungen Leute kümmern. Und zwar auf beiden Seiten, um das Bild voneinander sozusagen zu erweitern, komplexer zu machen, zu öffnen, auf freundlichere Seiten damit reinzubringen und nicht nur immer den Kontext von Konflikt, Gegner und so weiter. Deswegen Exkursion, die mache ich sowieso gern. Also St. Petersburg ist eine wunderschöne Stadt. Und wenn ich das sozusagen mein eigenes Erlebnis und die Begegnung wieder mit der Stadt zusammen mit Studenten, die jung sind, die ganz anders gucken, wenn wir das sozusagen systematisch vorbereiten und dahin fahren, da kann dann ganz viel passieren. Und vor allen Dingen sind die jungen Leute ja, und das finde ich klasse, dann, die können sich blitzschnell orientieren und die sind dann mit großen Augen und Fragen selbstständig unterwegs. Das war meine letzte Exkursion vor 2,5 Jahren. Hat mir das bestätigt, ja. Da waren wir dann auch in St. Petersburg, dem Memorialfriedhof zur Erinnerung an die Blockade. Ich finde, im Unterschied zu mancher monumentalen Denkmalskultur in Russland ist das ein sehr würdiger Ort, sehr angemessen an die an die Dimension des Dramas. Ich habe gemerkt, wie die Studierenden berührt gewesen sind. Und dann gab es wieder diese berühmte Episode, die man eben in Russland hat, dass man im Bus gefragt wird, nicht ich, sondern die Studis, wo seid ihr denn her? Auf Russisch, und der eine oder andere konnte ein bisschen Russisch und hat erzählt, ja, wir sind Studenten aus Halle und ja, und wo wollt ihr denn jetzt hin? Und wir wollen auf den Friedhof und ach, ist das schön. Und wo man dann plötzlich merkt, und das war eine Dame, die war in meiner Schätzung um die 70, 80, die könnte also die Blockade zumindest noch zum Teil erinnern oder zumindest das Leid, was die Blockade auch hinterlassen hat, die hatte jetzt nichts gegen Deutsche, sondern sie konnte das klar voneinander, das waren die Faschisten, die da gewesen sind, ist auch ein sehr einfaches Bild natürlich, und ihr seid jetzt junge Deutsche. Und da freue ich mich, dass ihr da seid und kommt. Also solche Dinge möglich zu machen, das kann was, das bringt was. Ja. Und ich im Moment komme ich leider nicht so dazu, wie ich mir es wünsche. Bin ich so am Rande an einem Projekt beteiligt an der Universität in Lipezk. Das ist ungefähr 400 Kilometer südwestlich von Moskau. Das ist eine junge Universität, ehemals pädagogische Hochschule, und es geht auch meistens um Lehramtsausbildung, und da macht eine Historikerin und da machen Soziologen Befragungen unter Jugendlichen oder jungen Leuten zwischen 16, glaube ich, und 34 über die Erinnerung an den Krieg, und da ist ein Fragebogen entstanden, den haben die dann auch übersetzt ins Deutsche, und jetzt wollen die von mir hier eine Vergleichsstudie haben in einem bestimmten Umfang.
Wenn ich so auf die Uhr schaue, da fällt mir auch auf, im Gespräch mit Dr. Hartmut Peter vom Institut für Geschichte, dem Zeithistoriker, da ist gerade die Zeit wie im Fluge vergangen. Und es waren aber sehr interessante Momente und interessante Gedanken, Erfahrungen, die er in das Gespräch eingebracht hat und wo ich und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer noch weiter drüber nachdenken werden und vielleicht bei zukünftigen Projekten Gedanken im Hinterkopf haben. Mir gefällt besonders, dass über dieses Gespräch dann von der großen Politik, von Geschichtspolitik in Ost und West, die Frage des Gedenkens an die Opfer, dem Umgang mit Veteranen des Krieges, wie sie in Russland heißen, bis hin zur Frage wissenschaftliche Kontakte, jetzt der Bogenschluss auch zur Jugend und zu Gespräch und Dialog gekommen ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss unseres interessanten Gesprächs. Und ich finde auch, Sie haben das angedeutet, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn es dann gar keinen Dialog mehr gibt, ja, weil die Offiziellen auf beiden Seiten im Prinzip durch die Krisensituation Gespräche verunmöglichen und dass dann im Prinzip einseitige politische Kräfte, ja, Sie haben die AfD angesprochen, dann plötzlich als das Gesicht Deutschlands in Russland wahrgenommen werden, weil kaum noch andere Stimmen zu hören sind.
Ganz spontan bin ich jetzt so frech und versuche, die Situation auszunutzen. Ich hatte ja von dem Projekt in Lipez geredet. Ich habe diesen Fragebogen ja da, und die würden sich freuen, wenn vielleicht 30, 40, 50 Leute sich diesen Fragebogen nehmen würden und ihn ausfüllen würden. Das Ganze wird anonymisiert. Wir brauchen nur das Alter und das Geschlecht. Also da, es ist auch kein elektronischer Fragebogen. Wenn ich da so 20, 30 solche Exemplare hätte, dann könnten wir den Leuten in Lipez tatsächlich helfen. Und dann wäre das schon auf eine ganz einfache Art und Weise ein winzig kleiner Schritt, wäre eine ganz konkrete Sache. Also wer über Herrn Preuß oder über Korax Lust hat, dann soll er sich melden und dann würde ich das zuschicken und mich freuen, wenn man es vielleicht auch verbreitet, und dann könnten wir den Kolleginnen und Kollegen in Lipez da helfen.
Ja, ein sehr praktischer Punkt, das unterstütze ich auf jeden Fall. Ich werde dann auf meiner Website die Informationen einstellen und Hörerinnen und Hörer sind herzlich aufgefordert, sich zu melden. Und da wollen wir dann auch mal die praktische Reichweite des Mediums Radio ausnutzen, durchaus für den Kontakt. Nicht nur drüber reden, sondern vielleicht auch ein klein wenig die ganze Sache befördern. Also herzlichen Dank, Dr. Peter, für dieses angenehme Gespräch zu einem doch teilweise sehr schwierigen Thema, aber mit vielen auch persönlichen Bezügen und auch mit einem positiven Ausblick am Ende dieses Gespräch, diese Reise mit den jungen Studierenden aus Halle nach Petersburg, finde ich, das steht auch, Sie haben vorhin auch vom starken Symbol gesprochen, das finde ich, ist auch für mich so ein wichtiges Symbol, was wir ein bisschen nach außen tragen wollen und um tatsächlich das monolithische Bild des Schurkenstaates Russland, wie Sie es gesagt haben, ja, wie das in den Medien entsteht, aufzubrechen und einfach mal dahinter zu schauen und mit den Menschen in Russland sich auseinanderzusetzen und nicht nur mit einzelnen politischen Exponenten. Ja, herzlichen Dank. Noch der Hinweis, vor genau einem Jahr habe ich für Radio Korax eine Lesung aus Daniel Granins Roman Mein Leutnant aufgenommen und bei Interesse können sich die Hörenden sehr gern über die literarische Aufarbeitung dieses schrecklichen Krieges informieren. Die Lesung Schreiben gegen die Barbarei des Kriegs, Daniel Granins Mein Leutnant, findet sich im Audioportal Freier Radios unter freie-radios.net.